Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. In Berlin ist ab morgen eine große Ausstellung zu Wilhelm und Alexander von Humboldt zu sehen. Wir können heute schon mal reinschauen ins Deutsche Historische Museum. Wir berichten auch von einer Diskussion in Berlin, die sich mit dem geplanten Museum des 20. Jahrhunderts beschäftigte. Außerdem, in München wurde gestern ein Aktionstag an der Musikhochschule veranstaltet, der sich mit den neuen Lehrmethoden nach dem Missbrauchsskandal befasst hat. Zuerst aber zu einem Künstler, der mit Bildern aus dem Drucker bekannt wurde. Wade Guyton, geboren 1972. Ein bisschen unfertig sehen sie aus, die Bilder des Amerikaners. Sie spielen mit grafischen oder Trompe-l'œil-Elementen, waren früher eher abstrakt, heute häufiger gegenständlich. Das ist etwas grob umrissen der Versuch einer Beschreibung des Werks von Wade Guyton. Das Kölner Museum Ludwig zeigt nun eine große Retrospektive mit seinen Bildern, Zeichnungen und Skulpturen aus zwei Dekaden. Die zweite Schau innerhalb von 9 Jahren, die das Haus dem Künstler widmet. Jörg Biesler hat sie gesehen. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass Wade Guyton vor allem für seinen Gebrauch des Tintenstrahldruckers bekannt ist, dann müssen wir vielleicht noch mal die Bilder beschreiben. Das sind keine DIN A4-Bilder.
Die haben ganz unterschiedliche Formate, aber das Größte tatsächlich, das in der Ausstellung zu sehen ist, misst 15 mal 8 Meter. Und das ist nun ein abstraktes Bild. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was für unterschiedliche Motive er da versucht aufzugreifen. Aber es sind alles immer Motive, die tatsächlich auch mit elektronischen Mitteln erzeugt wurden. Oft eben großformatig. In Köln im Museum Ludwig sind jetzt aber auch kleine Arbeiten zu sehen. Er arbeitet immer mit Scanner oder mit dem Mobiltelefon und fotografiert etwas, fügt dann etwas hinzu, oft eben aus einer anderen Bildquelle. Also er vergrößert zum Beispiel Bilder so stark, dass man bis auf die Pixelebene kommt, also nur noch grafische Muster hat. Vergrößert das dann im Bild wieder ins Gigantische, bis auf eben 15 mal 8 Meter, sodass man dann nur noch einzelne Strukturen hat, die man da erkennen kann. Manchmal aber kann man auch die Gegenstände erkennen, interessiert sich natürlich auch für das Tagesgeschehen. Es gibt ein Bild im Museum, oft sind die so zweistreifig aufgebaut, weil er sich natürlich auch an der Druckerbreite orientieren muss.
Und so leicht versetzt.
Und so leicht versetzt gegeneinander, genau. Also so komponiert und hat zum Beispiel Seiten vom Internetauftritt der New York Times fotografiert, von seinem Bildschirm abfotografiert und lässt das dann in zwei Streifen ausdrucken, häufig gegeneinander verschoben. Zum Beispiel vom ersten Treffen von Trump und Obama, als Obama noch Präsident war im Weißen Haus. Also auch so eine Retrospektive. Was ist eigentlich geschehen am Beginn sozusagen der Ära Trump und wie hat sich das entwickelt? Also durchaus auch politische Themen.
Aber gibt es auch sowas wie einen Blick auf das digitale Zeitalter, wenn er sich sozusagen in der Arbeitsmethode damit beschäftigt? Gibt es auch irgendwie was, so eine Metaebene sozusagen?
Ja, ich glaube, das ist sogar der Kern seiner Arbeit und das macht ihn auch interessant. Also auf der einen Seite ist es die ständige Neuübertragung, das ständige Zirkulieren von Bildern, das ihn interessiert. Wir haben auch Beispiele in der Ausstellung von Bildern, die er eben auf dem eben beschriebenen Wege, auf elektronischem Wege erzeugt hat oder auskopiert hat und dann reproduziert hat, die dann wieder den Weg zurück ins Netz gefunden haben, weil sie für bestimmte Webseitenbetreiber, in dem Fall war es eine schwule Hardcore-Website, die sich für so Flammenbilder interessiert hat, die er gemacht hat, die dann wieder reproduzieren und als Design aufnehmen, weil sie es gar nicht als Kunst ansehen, sondern nur als einen Dekorationsartikel. Und genau das interessiert ihn. Was ist denn das Bild eigentlich in der Zeit, wie es Walter Benjamin genannt hat, der Reproduzierbarkeit? Also heute ist das ja in viel größerem Maße gegeben. Wir können nicht nur einzelne Werke reproduzieren, sondern die reproduzieren sich ständig selber. Die kursieren, die werden bearbeitet. Und das ist das, was Wade Guyton ja im Prozess auch macht, wobei er auch seine künstlerische Einflussnahme im Grunde sehr reduziert. Also er lässt zum Beispiel die Drucker einfach ausdrucken und guckt mal, was dabei rauskommt, weil
das
Drucker
ist ja
nicht
fast
einfach
ein Abgeben von Autorenschaft.
Genau, das ist auch die Frage, wo ist die Autorenschaft eigentlich noch? Er gibt die Informationen aus dem Rechner an den Drucker. Er weiß aber ganz genau, dass die Software, die er verwendet, damit das Bild schöner aussieht im Ausdruck, also sozusagen unprofessionell für Laien, die Daten so weit verändert, dass nicht das rauskommt, was tatsächlich abgegeben ist an Daten, sondern was ganz anderes nachher erscheint und die Daten korrigiert werden. Und was ich interessant finde, ist, dass man auf den Bildern ganz häufig sieht, dass so wie der Maler sich früher mit Schweißperlen auf der Stirn vor der Leinwand wirklich entäußert hat und gelitten hat bei der Arbeit, so hat man jetzt auch den Eindruck, leiden die Drucker, weil da wird die Farbe wirklich intensiv und dick aufgetragen und häufig verschmiert sie so oder da gibt es irgendwelche Macken drin. Das läuft so aus, dass, als sei es der letzte Tropfen Farbe wirklich, der noch im Drucker ist. Er hat die offensichtlich auch mechanisch manipuliert, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen. Und dann sieht man, dass ein Schwarz eben nicht nur ein Schwarz ist, sondern wenn man genauer hinsieht, sich zusammensetzt aus ganz vielen Nuancen von Farbigkeit.
Vielleicht eine neue Kategorie in der Kunst, das Leiden der digitalen Geräte oder der Technik und nicht mehr des Künstlers. Jörg Biesler über die Ausstellung Wade Guyton, zwei Dekaden 1999 bis 2019 im Kölner Museum Ludwig, zu sehen noch bis zum 1. März 2020. Der Fall Siegfried Mauser, ehemals Direktor der Münchner Musikhochschule, hat uns auch in dieser Sendung mehrfach beschäftigt. Mauser wurde wegen sexueller Nötigung zu knapp 3 Jahren Haft verurteilt. Eine Festschrift, die anlässlich seines 65. Geburtstages erschien, hat nochmal deutlich gemacht, wie stark trotz Gerichtsurteil die Meinungen auseinandergehen. Von gleichaltrigen Weggefährten wird er verteidigt, zumindest wird seine Bedeutung als Musikwissenschaftler hervorgehoben, zuletzt von einem der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten Deutschlands, Helmut Lachenmann, der sich von Mausers Übergriffen allerdings auch entsetzt zeigte. Die Münchner Musikhochschule hat nun nach langem Schweigen zusammen mit der Hochschule für Film und Fernsehen und der Schauspielakademie einen Aktionstag für Studierende mit dem Titel Respekt veranstaltet, mit dem Ziel, potenzielle Opfer besser zu schützen. Tobias Krone berichtet.
Es ist die Geschichte eines besonderen Musiklehrers und auch die Geschichte einer zerstörten Illusion.
Im Februar 2015 wurde jener Lehrer zu 11 Jahren Haftstrafe verurteilt, bei dem ich 35 Jahre zuvor als Jungstudent einige der prägendsten Musikstunden meines Lebens hatte.
Die Psychoanalytikerin Giulietta Tibone zitiert im großen Konzertsaal der Musikhochschule München den Text des Musikers Robert Ehrlich, der inzwischen die Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin leitet. Ehrlich bezieht sich dabei nicht auf den inzwischen verurteilten ehemaligen Münchner Präsidenten der Musikhochschule Siegfried Mauser, sondern auf seinen damaligen Lehrer Philipp Pickett, der hinter schalldichten Türen weibliche Kommilitoninnen offenbar anders behandelte als ihn.
Über Jahrzehnte hinweg hatte er Studentinnen der Guildhall School of Music and Drama London sexuell belästigt, genötigt und vergewaltigt.
Pickett hatte seine Macht als Lehrer missbraucht, ebenso wie Siegfried Mauser, der inzwischen zu knapp 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und das sind nur 2 bekannte Fälle. London oder München ist überall, so das Fazit von Tibone. In ihrem Vortrag auf dem Aktionstag machte sie deutlich, das Lehren von Kunst sei anfällig für Grenzüberschreitungen.
In ihrem Bereich kommen diese Besonderheiten hinzu, die körperliche Nähe, der emotionale Ausdruck, die ästhetische Dimension, die dem künstlerischen Prozess innewohnt und die eine starke verführerische Kraft entfalten kann.
Giulietta Tibone geht bei ihrem Vortrag in die Tiefe. Von der Entstehung von Gefühlen bis hin zu einem Phänomen bei männlichen Studierenden, das die Psychoanalyse Identifikation mit dem Aggressor nennt.
In der Tat wissen wir, dass ein nicht unerheblicher Teil der bei Befragungen angegebenen Grenzverletzungen von Studierenden an Studierenden, meist in der Konstellation Mann-Frau, begangen wird. Hier spielen neben uninterfragten, dominanten, gesellschaftlichen Geschlechterrollenstereotypen auch die entsprechenden Vorbilder in der akademischen Institution eine Rolle.
Um diesem System ein Ende zu setzen, hat die Hochschule für Musik Maßnahmen ergriffen, erklärt der jetzige Präsident Bernd Redmann. Neben klaren Verhaltenskodizes gibt es jetzt auch eine Ombudsstelle außerhalb der Hochschule.
Aus der Überlegung heraus, dass Hochschulangehörige, wenn die Hilfe brauchen oder auch Beratung brauchen, doch lieber zu einer Stelle gehen, möglicherweise die außerhalb des ganzen kommunikativen Netzwerkes der Hochschule steht.
Einzelunterricht wird es weitergeben, allerdings nicht mehr in Privaträumen.
Eine Praxis, die bisher, glaube ich, mehr oder weniger bestanden hatte, es war weder verboten noch erlaubt. Ja, also da gab es einfach Grauräume, die sicher in allermeisten Fällen sehr verantwortungsvoll auch genutzt wurden.
Die aber prinzipiell Übergriffe begünstigen könnten. Der Fall Siegfried Mauser habe Musikhochschulen in ganz Deutschland sensibilisiert für das Thema Machtmissbrauch.
Das betrifft jetzt nicht nur den sozusagen erotischen Bereich, das betrifft auch den Bereich mütterlicher oder väterlicher Gefühle, denn das kann auch übergriffig sein, so gut es gemeint ist. Ja, also, aber ich finde, Unterricht sollte so sein, dass er jetzt nicht der Deckung von emotionalen Bedürfnissen der Lehrenden Rechnung trägt.
Die Studierenden besuchen an diesem Aktionstag Workshops zu weiblichem Empowerment oder zur Förderung des Bewusstseins für die eigenen Privilegien als heterosexuelle Männer. Die Presse soll bei diesen intimen Prozessen nicht stören. Draußen auf dem Gang trifft man die Hochschulabgängerin Linda Oppermann, 25. Künftig arbeitet sie hier als erste weibliche Dozentin für schulpraktisches Klavierspiel, nachdem die Schule sie dazu ermunterte.
Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich da gut reinpassen könnte, bin aber nie tatsächlich auf die Idee gekommen, das zu verfolgen, weil einfach nur Männer präsent sind. Und das ist ja in vielen Fächern hier der Fall. Und es hat wirklich Menschen gebraucht, die mich da aktiv darauf hingewiesen haben, dass ich das weiterverfolgen soll, sonst wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen.
Über den Aktionstag an den Münchner Hochschulen und die Lehren aus dem Fall Siegfried Mauser berichtete Tobias Krone. Von den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt ist der jüngere Alexander ganz klar der berühmtere, auch weil seine Schriften und Erkenntnisse zur Umwelt und zum Klima so aktuell sind, wie auch der Kulturhistoriker Manfred Osten hier im Deutschlandfunk sagte.
Er ist derjenige, der die sinnliche Wahrnehmung als die eigentliche Sinnwahrnehmung der Welt und auch der Natur verstanden hat und wegen des Ansehens zu einer Definition der Natur gelangt ist, die uns heute wie ein Donnerschlag eigentlich in die Seele fahren muss. Er hat gesagt, alles ist Wechselwirkung.
Auch Wilhelm war vielseitig begabt. Er gilt als Reformer des Bildungssystems. Er war als Diplomat erfolgreich, aber auch als Ideengeber für die Intellektuellen seiner Zeit. Das Deutsche Historische Museum in Berlin widmet den Humboldts nun zum ersten Mal eine große Ausstellung. Frage an meinen Kollegen Carsten Probst. Welches Bild entwirft sie denn von den Brüdern?
Ja, ein etwas anderes, Frau Reinhardt, ein etwas nüchterneres, kann man vielleicht sagen, bei dem diese beiden Brüder also in ihren zeithistorischen Bedingtheiten betrachtet werden sollen. Die Kunsthistorikerin und Kolonialismusforscherin Benedikt Savoy, die die Ausstellung zusammen mit David Blankenstein kuratiert hat, die sagte also, man wolle jetzt also nicht krampfhaft das heroische Bild, das heute zuweilen von diesen beiden Brüdern eben und ihren unzweifelhaften Verdiensten auch gezeichnet wird, zerstören. Aber man wolle eben differenzieren. Und interessant fand ich, Frau Reinhardt, was Raphael Groß noch sagte, der Präsident des Deutschen Historischen Museums. Er fügte noch hinzu, dass die Humboldt-Brüder mit ihren positiven Forschergeist eigentlich gerade vor der historischen Linie lägen, noch bevor diese ganzen Inhalte, um die sie sich auch bemüht haben, dann anfingen ins Unheimliche zu kippen. Und das bringt es, finde ich, ziemlich auf den Punkt, denn diese verschiedenen Lebens- und Forschungsstationen, die wir jetzt hier in dieser Ausstellung sehen, bergen doch wirklich aus heutiger Sicht zumindest echte Ambivalenzen. Dazu gehört der Bildungsbegriff zum Beispiel bei Wilhelm von Humboldt, aber auch bei Alexander. Bildung als Vervollkommnung des Menschen nach dem griechischen Ideal. Natürlich ein total exklusives Bildungsideal.
Oder, na gut, aber eben auch schon 250 Jahre her ungefähr.
Natürlich, ne? Ganz klar. Deswegen meine ich ja eingebettet in die Zeit. Oder diese Schädelfunde Alexander von Humboldts. Ganz eindeutig gehen die auf Raubgrabungen zurück. Oder die mineralogischen Grabungen, die immer auch so die Ausbeutung von Bodenschätzen im Hinterkopf haben, überhaupt die Aneignung anderer Kulturen, die immer so mit universellen Menschheitsideen zusammengehen, mit Kosmologie eingehen, hergehend auch mit einem gewissen Apparat der Klassifizierung. Aber Sie haben recht, eben in Ihrer Zeit mit Ihrem Ansatz waren das freiheitliche Geister, die den Ideen der Aufklärung verpflichtet waren.
Ja. Über Alexander weiß man letztlich auch durch die vielen Veröffentlichungen anlässlich seines 250. Geburtstages doch deutlich mehr als über Wilhelm. Trägt die Schau dem Rechnung?
Also diese Schau möchte ja auch sich explizit an ein breiteres Publikum wenden, Frau Reinhardt. Es gibt quasi das Dilemma, dass es fast keine Bildzeugnisse von Wilhelm gibt. Und da hat man sich jetzt ein bisschen beholfen. Also er gilt ja immer so ein bisschen als diese graue Akademiker- und Diplomatenexistenz. Und jetzt hat man, statt nur Vitrinen mit Schriftstücken auszustellen, versucht, wenigstens ein paar Artefakte zu zeigen. Zum Beispiel einen außerordentlich breiten Sattel, der fast schon einer Sänfte gleicht, mit dem Wilhelm dann also durch das Baskenland gereist ist. Aber ich finde, noch greifbar greifbarer als Zeitfigur. Wird er zum Beispiel gerade durch seine Mitwirkung an der Gründung eben der Universität in Berlin, so nach Pariser Vorbild, das versteht er einerseits wirklich als ein ganz liberales Bildungsangebot an viele. Andererseits dürfen Frauen natürlich nicht studieren, Juden dürfen nicht lehren.
Kuratiert wurde die Ausstellung, Sie haben es eben schon gesagt, von Benedikt Savoy und von David Blankenstein. Savoy trat vor 2 Jahren aus dem Beirat des Humboldt-Forums aus, das schräg gegenüber des Deutschen Historischen Museums liegt. Hat das irgendeinen Einfluss oder einen Beigeschmack?
Also man kann natürlich aus dieser ganz differenzierenden Weise, in der die beiden hier die Biografien der Humboldts aufbereiten, auch eine Distanz herauslesen gegenüber dem Namen Humboldt-Forum allein schon. Also wer sich so nennt, könnte man sagen, der muss natürlich auch entsprechend reflektiert mit seinem Auftrag als Institution umgehen. Aber Benedikt Savoy sagt auch ganz klar, in der ganzen Kolonialismusdebatte, gerade auch mit ihrem Gutachten für Macron, das ja durch die Presse ging in Frankreich, geht es vor allem um Afrika, um den späteren Kolonialismus, noch nicht zu der Zeit, als die Humboldts unterwegs waren. Die hatten Afrika eigentlich noch nicht für sich so auf dem Schirm. Und das ist auch politisch und kulturhistorisch ein ganz anderes Feld als eben Südamerika, wo Alexander von Humboldt war. Die Humboldts kannten sozusagen diese afrikanische Problematik noch gar nicht.
Vielleicht noch ganz kurz, Carsten Probst, Alexander von Humboldt gilt ja auch so ein bisschen als Klimavordenker. Wie aktuell sind die Ideen der Humboldt-Brüder in dieser Ausstellung?
Das ist natürlich völlig unerweislich. Natürlich haben sie sehr viele Zusammenhänge, das war ja auch in dem O-Ton eben schon zu hören, zusammengedacht. Klima und Kultur zum Beispiel, klassenübergreifender Zugang zu Bildung. Sie haben auch eine sehr ästhetische, eine sehr sinnliche Art von Forschung betrieben. Das sieht man hier auch an zahlreichen Zeichnungen oder den wunderbaren Marmorkrokodil aus den Vatikanischen Sammlungen, die Humboldts inspiriert haben. Also sie sind sehr gut rezipierbar. Ich glaube, das kommt zu der Aktualität eigentlich vor allem hinzu.
Carsten Probst über die Ausstellung Wilhelm und Alexander von Humboldt, die ab morgen im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist. Noch gar nichts zu sehen gibt es vom Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin, bis auf Entwürfe natürlich. Dafür viel zu hören, denn der Bau wird deutlich teurer als geplant. Der Entwurf des Architektenbüros Herzog de Meuron abfällig als Scheune bezeichnet. Dazu kommt Kritik an der mangelnden Einbindung der Umgebung am Kulturforum. Immerhin gibt es jetzt einen Termin für den Spatenstich. Am 3. Dezember wird mit den Bauarbeiten angefangen. Laut Plan soll das Museum des 20. Jahrhunderts im Jahr 2026 fertiggestellt sein. In Berlin allerdings wollte sich der Architekt Jacques Herzog bei einer Diskussion darauf nicht festnageln lassen. Zusammen mit dem Architekten David Chipperfield, der ebenfalls in der Hauptstadt gebaut hat, Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und anderen, wurde bei einer Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur über Architektur und Stadtplanung nachgedacht. Christiane Habermals hat zugehört, als Herzog und Chipperfield ihre Ideen erläuterten.
Ich nehme Architektur als etwas eminent Psychologisches wahr, und Architektur hat eben auch die Kraft, diese Probleme zu lösen. Wenn es einem gelingt, große Architektur kann das. Und ich denke, wir sollten auch darüber sprechen, dass natürlich es nicht immer gelingt, aber dass große Projekte das können, an entscheidenden Stellen eine Stadt neu erfinden und unglaubliche neue Kräfte mobilisieren.
Auch der Brite David Chipperfield kennt die Schelte der Öffentlichkeit durchaus. Die Berliner würden eben mehr als andere Anteil nehmen an ihrem öffentlichen Raum. Sie seien meinungsstark und besorgt darüber, ihre Stadt zu verlieren. Viele Erwartungen würden auf die Kulturbauten übertragen, und das sei eine besondere Stärke der Stadt.
By definition, citizens are more.
Per Definition ist es so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr viel stärker engagieren für öffentliche Gebäude. Die gehören ihnen mehr und sie sind wichtiger für sie. Und eines der Probleme ist meiner Meinung nach, dass diejenigen von uns, also ich lebe ja sehr viel in London, und ich würde sagen müssen, die Gestalt der Stadt, die wird da entwickelt, nicht durch Kräfte, die wir direkt verstehen. Es geht ums Geld. Und eins ist faszinierend an Berlin: die Stimme der Bürgerinnen und Bürger, die ist da. Ob das viel ändert oder nicht, aber die sind nicht scheu oder zurückhaltend und sie bringen ihre Meinung zum Ausdruck.
Das blaue Sofa hat für die illustre Architektenrunde das Auditorium der James-Simon-Galerie ausgewählt, das neue Chipperfieldsche Eingangsgebäude zur Museumsinsel, das selbst noch vor kurzem in der Kritik stand, wegen der Steigerung von Kosten und Bauzeit und dann doch nach Eröffnung frenetisch gefeiert wurde. Neben Chipperfield und Jack Herzog war auch Franco Stella geladen, der Wiedererbauer und Teilrekonstrukteur des Berliner Stadtschlosses, und H.G. Merz, auf dessen Konto unter anderem der Umbau der Staatsoper und der gerade wieder eröffneten Staatsbibliothek unter den Linden geht. Sowie als einzige Frau Regine Leibinger, die zwar noch wenig Kulturbauten in der Stadt, dafür aber im kommenden Jahr mit dem Estrell Tower das höchste Gebäude der Stadt errichten wird. Bei so viel Prominenz war es schade, dass es zwar viel um Berlin, die Schwierigkeiten von Kostenkalkulationen und öffentlichen Druck ging, aber wenig um die eigentliche Frage, nämlich danach, wie man denn eigentlich bauen soll für die Kultur der Zukunft. Dass es natürlich immer mehr um die Öffnung der Institutionen nach außen gehen muss, weil Kulturbauten immer mehr auch zu Orten öffentlichen Lebens werden und sich dies auch in den Gebäuden ausdrücken muss, wie H.G. Merz betonte, geschenkt. Dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung am Bau eine größere Herausforderung sein wird, wie es Leibinger heraushob, auch das war nichts Neues und es trifft sicher für alle Bauten gleichermaßen zu. Eine Auseinandersetzung um Inhalt und Form, Touristenströme und neue Nutzungsformen fand nicht statt. So blieb es am Ende eine eher seichte, erkenntnisarme Betrachtung der Maestros über die Stadt Berlin und ihre Besonderheiten. Immerhin waren sich alle einig, dass Berlin eine faszinierende Stadt zum Bauen ist. Eine Stadt voller Geschichte und Geschichtsvergessenheit, vielschichtig in ihren Brüchen und Leerstellen, Ideologien und sich überlappenden Narrativen.
Berlin ist einfach keine Postkartenstadt. Das finde ich aber wunderbar, weil sich eben dadurch ganz wunderbare neue Dinge ergeben.
Brachte es Regine Leibinger auf den Punkt.
Aber ich finde, das ist die Herausforderung an Berlin. Und das wird sich auch nie ändern. Und es war immer so, und es ist auch meine große Hoffnung, dass es immer so bleiben wird. Und dass diese Stadt nie komplett wird. Ich bin vorher rübergekommen vom Westen und dann schießt eine S-Bahn durch, dann sieht man da eine Brandwand. Da kommen so unterschiedliche Architekturen aufeinander, so unterschiedliche Geschichten. Und ich finde, das ist das, was natürlich Berlin ausmacht und bis heute Berlin zu einer faszinierenden Stadt macht, auch für Architekten.
Viel Lärm um nichts, das ist das Fazit von Christiane Habermals über eine Diskussion unter Star-Architekten in Berlin. Und in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel geht es um Peter Handke, der sich nun doch zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Literaturnobelpreis geäußert hat.
Ja, und zwar in einem ausführlichen Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. In 3 Wochen erhält Peter Handke in Stockholm den Literaturnobelpreis. Im Interview verteidigt und begründet er nun seine Solidarität mit Serbien während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Für diese einseitige Haltung wird der Schriftsteller ja heftig kritisiert. Handke betont, es sei ihm um Gerechtigkeit für Serbien gegangen. Die Berichterstattung damals sei monoton und einseitig gewesen. Jedoch habe er nie Sympathien für Slobodan Milošević geäußert. Handke hatte auf der Beerdigung des früheren serbischen und später jugoslawischen Präsidenten eine Grabrede gehalten. Dies und anderes wird ihm bis heute vorgeworfen. Im Interview betont er nun aber, er habe sich keinen Augenblick vor Milošević verbeugt, weder innerlich noch äußerlich. Handke verweist außerdem auf seine Rolle als Schriftsteller und sagt, kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar. Kein einziges. Das ist Literatur. Europäische Kulturschaffende machen sich Sorgen um ihre Kollegen in Flandern, und zwar wegen geplanter Sparmaßnahmen. Die Regierung der belgischen Region Flandern hatte vor einigen Tagen angekündigt, die Gelder für die Kultur stark zu kürzen. Ab kommendem Jahr sollen flämische Kulturinstitutionen 3-6% weniger bekommen. Die Gelder für die freie Szene sollen sogar um 60% gekürzt werden. Kulturschaffende aus mehreren europäischen Ländern wenden sich nun in einem offenen Brief an die Regierung Flanderns und bitten sie, die Sparmaßnahmen zu überdenken. Die Region sei gesegnet mit einer außergewöhnlichen und innovativen Kulturszene. Flämische Künstler genössen auch international hohes Ansehen. All das sei nun aber in Gefahr. Zu den Erstunterzeichnern des Briefes zählen der künstlerische Leiter des Nationaltheaters Gent, Milo Rau, außerdem auch der Direktor des Theaterfestivals in Avignon, Olivier Pie, und René Polisch, der künftige Intendant der Berliner Volksbühne. Über 60.000 Unterschriften haben sie mit ihrer Petition zum Schutz der Kultur in Flandern bereits gesammelt. Es war ein jahrelanges Hin und Her um das Geburtshaus von Adolf Hitler im österreichischen Braunau. Lange war unklar, wie das Haus künftig genutzt werden soll und wie verhindert werden kann, dass es zu einem Treffpunkt für Neonazis wird. Jetzt aber gibt es eine Lösung. Die Polizei wird in das Haus einziehen. Damit solle ein unmissverständliches Zeichen gesetzt werden, dass das Gebäude für immer einer Erinnerung an den Nationalsozialismus entzogen ist, so der österreichische Innenminister.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Mehr zu den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Sören Brinkmann. Heute sagte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, aus. Hier im Studio verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.